Okay, ja.
Allah, geschätzte Freunde, geliebte Brüder und Schwestern im Geiste, herzlich willkommen zu unserer heutigen Kitab-Sitzung. Nachdem wir jetzt 2 Wochen Pause hatten, freue ich mich sehr, dass wir die Gelegenheit haben, mit Absatz 160 weiterzumachen. Ja, vielleicht kann einer der Freunde rezitieren und dann machen wir uns ein paar Gedanken dazu.
Ja, ich werde lesen. Fördert die Entwicklung der Städte Gottes und seiner Länder und verherrlicht ihn darin mit der melodischen Stimme der Gottnahen. Wahrlich, die Macht der Zunge erbaut die Menschenherzen, so wie die Hand und andere Mittel Häuser und Städte erbauen. Wir haben zur Verwirklichung jeder Sache ein Mittel bestimmt. Nutze es, nutzt es und setzt euer Vertrauen und eure Zuversicht auf Gott, den Allwissenden, den Allweisen. Ich gucke mal, ob es eine Erläuterung gibt. Nein, gibt es nicht.
Ja, dieser Absatz ist tatsächlich sehr, sehr, sehr ertragreich, wie ihr schon vernommen habt beim Lesen. Der Ethik der Bahá'í-Lehre entsprechend ist, wie in diesem Absatz nun auch hervorgehoben wird, indem eben zur Förderung der Städte und seiner Länder aufgerufen wird, immerzu auch ein Bezug zum Fortschritt der allgemeinen Wohlfahrt gegeben. Ja, also das ist, was die Bahá'í-Ethik ausmacht. Immer ein Bezug des individuellen Lebens, des persönlichen Lebens zum eben Fortschritt des allgemeinen Wohls. An anderer Stelle, ihr kennt das Zitat, offenbart seine Heiligkeit Baha'u'llah auch, vergesst euer eigenes Selbst und wendet eure Augen eurem Nächsten zu, richtet eure Kräfte auf all das, was die Erziehung der Menschheit fördert. Oder auch dieses Zitat, wo es heißt, lasst euren Blick weltumfassend sein. Das ist immer, das Echo in diesen Aussagen ist immer, dass die persönliche Sinnerfüllung des Menschen immer im Zusammenhang mit der Förderung des Wohles anderer Menschen im Einklang zu betrachten ist, also immer in diesem Lichte zu sehen ist. Ich möchte an dieser Stelle schon mal vorweggreifen, bevor wir dann halt eben weiter gleich darüber sprechen. Und das hatte ich schon mal gesagt, dieses ganze Konzept, dieses Mysterium von, dass der Einzelne seinen Sinn erfüllt, wenn er sich für das Allgemeinwohl aufgibt, drückt sich ja auch dann par excellence natürlich und in der stärksten Ausdruckskraft auch in dem aus, wie Misa Mehdi ja dann sein Leben gegeben hat, dafür, dass eben alle Baha'i die Gelegenheit haben, in die Gegenwart von seiner Heiligkeit Baha'u'llah zu treten. Ihr kennt den Zusammenhang, dass eben es nicht möglich war, für die Baha'i eigentlich zur Pilgerreise in die Gegenwart Baha'u'llahs zu treten in Gefangenschaft. Und dann eben der jüngere Bruder Abdul Bahá's, Misa Mehdi, also der reinste Zweig, dann eines Abends dann auf dem Dach der Gefängniskaserne dann herabfiel und seine Brust durchbohrt war, eben von den Kisten, auf die er fiel, und dann eben schreckerfüllt die Gläubigen Baha'u'llah gerufen haben und dann als Baha'u'llah dann, jetzt das beschreibt Baha'u'llah selber in einem Tablett, als er dann in einer Unterredung mit Misa Mehdi befindlich war, fragt er ihn eben, ob er sein Leben geben wolle, um in die nächste, also ob er in die nächste Welt aufsteigen wolle oder ob er am Leben bleiben möchte, um der Sache zu dienen. Wir hatten schon darüber mal geredet im anderen Zusammenhang. Hier muss ich es nochmal erwähnen, weil es zu dem passt, was wir hier gleich anreißen werden. Und dann war Misa Mehdis Antwort, und dies ist so essentiell, weil die eigentlich das wiedergibt, was die Definition eines Baha'i-Lebens ist. Die beiden Optionen, die eben seine Heiligkeit Baha'u'llah ihm unterbreitet, sind ja auf seine Person bezogen. Ob er eben leben will, um zu dienen, oder ob er in die nächste Welt aufsteigen will, vielleicht als Märtyrer tatsächlich, ja. Und die Antwort, die Misa Mehdi gibt, ist frei von seiner Person. Er sagt, er möchte sein Leben geben, damit all jene, die eben der Möglichkeit beraubt sind, in die Gegenwart Baha'u'llahs zu treten, an dem Vorrecht Anteil nehmen, eben Baha'u'llah begegnen zu dürfen. Und dementsprechend später wisst ihr, dass binnen kurzem dann auch die Verhältnisse sich verändert haben, so wie Baha'u'llah eben auch die Geschicke des Schicksals lenkt und dann eben auch die Gefängnistore geöffnet worden sind, dass auch eben die Menschen wieder in Baha'u'llahs Gegenwart treten konnten und dergleichen. Und später wurde Baha'u'llah ja ohnehin aus der Kaserne entlassen, also aus der Gefängnisfestung in Akka, um dann eben anderweitig in Akka unter Arrest eben zu leben. Aber was dann halt eben unter anderem die Möglichkeit eröffnet hat, dass eben mehr Menschen ihm begegnen können. Und diese Antwort von Misa Mehdi ist so essentiell, weil sie im Endeffekt wiedergibt, was es heißt, Geistigkeit im Sinne der Bahá'í-Ethik zu erfahren. Und zwar Geistigkeit im Bahá'í-Glauben bedeutet eigentlich ja nicht, dass wir einfach nur so tun, als ob wir ein religiöses Leben führen und so, ja, wie sagt man, Religiosität zu unserem Hobby machen und einfach über nichts anderes mehr reden als über religiöse Themen, sondern das ist natürlich wunderbar, wenn es sehr organisch und so in unsere Leben und unsere Gesinnung und alles passt. Aber im Endeffekt ist Geistigkeit, je mehr das, was wir tun, die Entscheidungen, die wir treffen, die Dinge, die wir verfolgen, die Ziele, die wir uns setzen, die Hobbys, denen wir nachgehen, je mehr das von unserer Person weggerichtet, auch die Interessen anderer, sozial anderer Personen mit einbezieht, desto geistiger sind wir. Und je mehr anonym dieser soziale andere wird, umso geistiger bist du wiederum, weil es fängt schon mit der Familie an oder dergleichen, dass man sich selbst zurücknehmen muss für das Wohl von Menschen, die im Endeffekt man ja auch liebt und die einem nahestehen müssen, ja? Und wenn du das für deine Nachbarn tust, sind es trotzdem Menschen, die du kennst und die dir begegnen. Je gesichtsloser dieser sozial andere wird, also im Sinne von, je mehr du das machst für eine Person, die im Endeffekt für dich anonym ist, du kennst gar nicht diese Person woanders und trotzdem förderst du ihr Wohl, förderst du das Wohl des Prinzips Mensch, umso geistiger bist du. Geistigkeit fängt also an, je mehr Dinge, die wir tun, also wenn immer Entscheidungen, die wir treffen, Dinge, die wir verfolgen, Ziele, die wir uns setzen, alles im Leben, auch Hobbys und kleinste minutiöse Entscheidungen, je mehr auch das Interesse anderer in unsere Entscheidungen mit einberücksichtigt wird, da fängt Geistigkeit an und du bist umso geistiger, je mehr dieser andere, dessen Interessen du berücksichtigst, als ein Label für ein Kollektiv, gesichtsloser und anonymer für dich ist. Das heißt, die absolute Geistigkeit ist, dass du das, was du bereit bist, für deine Familie zu tun, auch für andere tust, die du gar nicht kennst. Ja, die nicht Status Familie, Vater, Bruder, Mutter, Kind und sowas innehaben, ja, für dich. Das ist der Beginn von Geistigkeit. Und deswegen, by the way, hat auch Familie so einen wichtigen Stellenwert dabei, Ethik. Aus einem ganz anderen Grund, wie sonst Familie traditionell verstanden wird, weil es einfach die Plattform ist, um Geistigkeit zu üben. Du bekommst von Gott einfach Menschen in dein Leben, die eine Art Trainingscamp für dich sind, um das zu werden, was du in der Gesellschaft eigentlich projizieren solltest. Und deswegen ist die Familie der Spiegel der Wahrheit, sagt der Baha'u'llah. Das heißt, du erkennst, wer du bist im Rahmen der Familie, weil es sonst sehr einfach ist, bei 19-Tage-Fest mal eine Version von dir zu sein, die Menschen eigentlich sehen sollten. Oder bei der Arbeit oder was auch immer. Aber wenn das dann mit Menschen ist, die natürlich dann besseren Einblick in deine Persönlichkeit haben und du dann tatsächlich imstande bist, geduldig, losgelöst, rücksichtsvoll und so weiter zu sein, dann sind diese Eigenschaften wirklich dir zu eigen. Und wenn du diese Eigenschaften nicht hast, dann hast du in der Familie den Rahmen allerdings, an diesen Eigenschaften zu arbeiten. Um im Endeffekt das an der Sache Anteil zu nehmen, für die dich ja Gott erschaffen hat. Ein Ebenbild von ihm zu werden. Das heißt, in der Summe der Eigenschaften. Verstehen wir das? Das hat alles eine Logik, ja? Das ist also deswegen ist Familie so essentiell und das geht dann über das Thema Familie hinaus, wenn es um Gesellschaft geht und das kollektive Wohl und wenn du aufgerufen bist, auch Entscheidungen zu treffen für das Wohl von Menschen, die nicht mit dir verwandt sind und sogar das kollektive, allgemeine kollektive Wohl über das Wohl von einzelnen Mitgliedern deiner Familie zu stellen sogar. So weit reicht es ja im Endeffekt dann. Und das ist halt dann nur möglich, wenn man das absolute Maß der Gerechtigkeit als geistige Tugend verinnerlicht hat. Also im Sinne von, du kannst nicht einfach dann Entscheidungen treffen für das Wohl von Menschen, die einfach nahestehen, aber die nicht mit ethischen Maßstäben übereinstimmen und dann da dementsprechend Interessen des Kollektivs zu übergehen. Das meinte ich, wenn ich sagte, man müsste im Endeffekt sogar bereit sein, das Wohl von Menschen, die einem nicht nahestehen, über das Wohl der eigenen Familie zu stellen, wenn die Sache so richtig ist, wenn es entsprechend der Ethik korrekt ist. Ja? Also es gibt auch keine, in der Ethik Baha'u'llah, keine ethische oder moralische Vetternwirtschaft, dass Dinge nur richtig sind, solange sie so mit der Familie und so in Übereinstimmung stehen, aber dann sind sie nicht mehr, also sind sie zu verbiegen, wenn sie sich auf Leute beziehen, die vielleicht nicht unbedingt so uns bekannt sind oder dergleichen. Ja? Die Ethik ist die Ethik und die kennt keine Kompromisse. Ja? Also das, was richtig ist. Und in dem Sinne erfordert das natürlich eine sehr große Geistigkeit, dass man eben imstande ist, das Wohl von anderen so zu vertreten und sich für andere so einzusetzen, wie man es für seine eigenen Nächsten tun würde. Ja? Und das ist so das Prinzip, das habe ich jetzt alles versucht auszuführen durch das Beispiel von Misa Mehdi, der ja dann nicht auf die Optionen eingeht, die seine Person betreffen vom Baha'u'llah, sondern der die Antwort so formuliert, wie es auch eine künftige Definition sein sollte für uns als Baha'i, was es heißt, eine Baha'i-Identität inne zu haben. Er sagt, er möchte sein Leben dafür geben, dass andere an dem Privileg Anteil nehmen, Baha'u'llah begegnen zu dürfen. Das heißt also, im Endeffekt nimmt er sich selbst zurück für das, Wohl und geistige Wohl anderer. Also all seine geistigen Brüder und Schwestern, die Bahai sein sollten, ja? Übrigens, dass auch die Bahai nicht mehr seitdem beschnitten worden sind von der Gelegenheit, auch im Heiligen Land die Pilgerreise zu machen, geht ja auf das Opfer von Isa Mehdi zurück. Und das ist die Gewähr dafür, dass eigentlich das Konzept, dass wir an dem Geschenk der Pilgerreise Anteil nehmen dürfen, dass das uns nicht verwehrt wird, wie das sonst natürlich nicht möglich ist, so in den Irak zu reisen oder in Iran oder dergleichen. Das soll so halt eben tatsächlich durch das Opfer von Isa Mehdi uns geschenkt worden sein. Die Gelegenheit, an der Nähe zur heiligen Schwelle Anteil nehmen zu dürfen. Und im Endeffekt, also geschätzte Freunde, kommen wir zurück wieder zu dem Abschnitt. Das geistige Wachstum des Einzelnen muss also immer auch immer als Mittel für die Entwicklung des Kollektivs betrachtet werden. Der Einzelne kann sich gar nicht entwickeln, wenn er seine Entwicklung nicht in der Förderung seiner Mitmenschen sieht. Shore Effendi nennt das habe ich schon oft zitiert, das größte Geheimnis des Seins, das größte Geheimnis des Universums. Dass je mehr du dich selbst suchst, umso weniger du dich finden wirst, aber je mehr du Gott suchst, indem du bestrebt bist, das Wohl anderer zu fördern, du mit deiner wahren Wirklichkeit vertrauter wirst. Ja. Und von Abdu'l-Bahá, der den Dienst ja am Allgemeinwohl als die edelste Tat in der Welt des Seins beschreibt, wird die Bestimmung des Menschen fortwährend die Entwicklung eben der menschlichen Zivilisation, das Wohl der Mitmenschen und den Fortschritt der Kultur, der Städte und der Länder zu fördern, folgeschwer auch beschrieben als die Grundlage des menschlichen Glücks. Also, dass unsere Erfüllung und Bestimmung darin liegt, die Ursache eben für die Förderung des Allgemeinwohles zu sein. Ja, in diesem Absatz des Kitab Aqdas wird dann auch noch wird die Förderung der Städte Gottes und seiner Länder erwähnt, was dabei eine kohärente geistige wie materielle Entwicklung meint. Das Baha'u'llah explizit sagt, die Städte Gottes und seiner Länder, denn wie Abdu'l-Bahá erklärt, ist die materielle Kultur eine Lampe, während die geistige Kultur das Licht der Lampe ist. Und wenn materielle und geistige Kultur sich vereinigen, so führt er weiter aus, werde das Ergebnis letztlich in der Welt des Seins Vollkommenheit sein. Das heißt also, es geht um eine zweifache Förderung, eine materielle, zivilisatorische Förderung und eben um eine geistige Förderung. So, und das ist eben tatsächlich das, was auch der Institutsprozess hier will. Das heißt, im Endeffekt geht es im Institutsprozess um die Befähigung des Einzelnen, der dann teilnimmt am Institutsprozess, damit er dann aktiv ist in all dem, was sonst eben die Zweige dieses Prozesses ausmacht, damit er dann eben tatsächlich das Wohl anderer fördern kann durch die Aktivitäten oder dergleichen. Und andere werden dann eben, die in Berührung kommen mit dem Institutsprozess, wieder als Individuen bestärkt durch den Fluss des Prozesses und geben dann wieder selbst, leisten ihren Beitrag dann zum Allgemeinwohl. Gleichzeitig soll ja durch die ganzen Dienstprojekte und Aktivitäten das Allgemeine per se ja gefördert werden. Weil das ist ja umschrieben als dieser zweifach moralische Wandel. Der Einzelne wächst eben dadurch, dass eben das Kollektiv einen Rahmen bietet, in dem der Einzelne die beste Version seiner selbst werden kann. Aber gleichzeitig kann das Allgemeine auch nur zu diesem Standard werden, wenn der Einzelne sich erhebt, das so zu befördern, ja? Idealtypisch. Und zugleich drückt sich diese zweifache Nuance auch in dem geistigen wie in dem materiellen Aspekt aus, ja? Und deswegen wird beim Community-Bildungsprozess auf beide Aspekte ja Acht gegeben. Zum einen auf den spirituellen Input, das ist nicht nur eine soziale Geschichte, aber zugleich ist der Community-Building-Prozess ja natürlich etwas sehr materiell Greifbares und Nahbares, was sich ja in Nachbarschaften oder dergleichen in verschiedenen sozialen Institutionen, die dann errichtet werden, ja dann nur so ausdrückt. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch der Zusatz zur Förderung der Entwicklung der Städte und Länder Gottes in diesem Absatz, wenn es heißt, und verherrlicht ihn darin mit der melodischen Stimme der Gottnahen. Dies besagt also, dass der letztliche Fortschritt der Städte und Länder von der Vergeistigung der Ortschaft und der dortigen Population abhängt. Das kann nicht einfach mit einer sozialen Reform passieren. Das kann nicht durch parteipolitische Reform passieren. Ganz klar, sagt der Baha'u'llah aus, und dafür legt ja auch ein Geheimnis göttlicher Kultur von Abdu'l-Bahá als Statement ja auch Zeugnis ab, geht die Verbesserung der Gesellschaft auch nur durch einen Vergeistigungsprozess. Deshalb offenbart Baha'u'llah dann auch im nächsten Satz, dass die Zunge, die im Satz davor noch aufgerufen wird, Gott auf melodische Weise zu verherrlichen, die Menschenherzen erbaut, wie Hände und andere Mittel Häuser und Städte bauen. Das ist jetzt sehr wichtig. Der letzte Satz dieses Abschnittes ist nämlich insbesondere hinsichtlich der Kraft der Rede, welche die Menschenherzen erbaut, wie die Hand und andere Mittel Häuser und Städte erbauen, äußerst bedeutungsvoll. Weil manchmal sagen wir immer, Man soll nicht so viel, so Missverständnis in der Bahá'í-Community manchmal, oder unter den einzelnen Personen. Man soll nicht so viel reden, man soll auch mehr tun und so weiter. Aber hier sagt Bahá'u'lláh ganz klar, das Reden ist schon ein Tun, sofern es einen Zweck erfüllt, ja. Das heißt also, die Zunge erbaut Menschenherzen wie Hände, Städte und eben Länder erbauen, Paläste erbauen oder gleich heißt es im anderen Kontext. Und was heißt das? Das heißt sozusagen, das richtige Wort zu äußern im richtigen Moment, das Richtige zu sagen, ist auch schon ein Dienst. Dienst ist nicht nur, dass man unbedingt irgendwas tut, schon das Reden und das Richtige zu sagen, in der Lage zu sein, einzuwirken auf das Bewusstsein des Hörers, das ist in sich auch schon ein Dienst. Ja? Das Lehren der Sache Gottes muss natürlich durch das beispielhafte Leben geschehen, aber trotzdem müssen wir ganz klar Argumente bringen. Die Sache darlegen, Narrative bringen und damit dementsprechend ist also auch schon das Sprechen, die Rede auch schon ein Dienst. Also nicht, dass wir sagen so, ja, man soll nicht so viel reden, man soll mehr tun. Weil wenn das in der Bahá'í-Ethik heißt, dann bezieht sich das auf Dinge, die keine Substanz haben, Dinge, die keine höhere Motivation haben, Dinge, die keine höhere Absicht haben oder die nur in der Theorie bleiben. Aber an sich ist die Zunge oder die Rede in den Bahá'í-Schriften immer gepriesen. Als integraler Teil des Dienstes. Weil die Wirkkraft der Rede, der kommt in den Bahá'í-Schriften sowieso ein wesentlicher Stellenwert zu. Nicht zuletzt, weil auch ein Monat des Badi-Kalenders, der aus mystischen Attributen Gottes entnommen ist, welcher auf ein Gebet des Imam Barer aus dem schiitischen Islam dann zurückgehen, eben Sprache ist, Rol. Und es ist dabei auch interessant, sich vor Augen zu führen, dass das Mittel, durch das sich Gott den Menschen im Endeffekt offenbart, eben das Wort ist. Die Rede und die Offenbarungssprache, durch welche die Verbindung zwischen Gott oder man kann sagen der Transzendenz und dem Menschen, der Immanenz besteht. Im Endeffekt, die Beziehung zwischen Gott und Mensch basiert auf Rede, auf Sprache. Man muss dazu sagen, sie basiert auf Kommunikation. Und alles in der Welt des Seins ist im Endeffekt, vielleicht kennt ihr den Soziologen Niklas Luhmann, der war damit besessen. Der hat immer gesagt, alles in der Welt des Seins ist nur Kommunikation. Und ihr kennt auch wahrscheinlich auch mit Sicherheit das Zitat von dem berühmten Sprachphilosophen, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meines Seins. Also im Endeffekt ist das so, dass Kommunikation alles in der Welt des Seins schon bestimmt, sofern es das menschliche Bewusstsein gibt, das in der Lage ist, auch Kommunikation zu deuten und wahrzunehmen. Nichtsdestotrotz gibt es Kommunikation auch in anderen Ebenen des Seins, ja? Im Tierreich, im Pflanzenreich, auf anderen Arten und Weisen, ja? Also wenn zum Beispiel schon Bedürfnisse ausgedrückt werden von bestimmten Entitäten nach einem bestimmten Etwas, um eben existenzielle Bedingungen zu erfüllen, dann ist das ja schon eine Form von Kommunikation. Sie gipfelt in dem menschlichen Bewusstsein und das menschliche Bewusstsein ist in der Lage, Kommunikation zu versprachlichen. Die Sprache ist ein Ausdruck von Kommunikation. Kommunikation ist im Endeffekt alles, was wahrnehmbar ist. Und kommuniziert wird auch, wenn auch nicht miteinander de facto sprachlich kommuniziert wird. Also ich meine zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispielsweise wir jetzt einander begegnen würden und einander dann nicht begrüßen, dann sagt das ja auch schon was aus. Das sagt ja etwas aus. Und deswegen gibt es so etwas wie eine volle Neutralität ja gar nicht. Im Endeffekt ist ja alles eine Art Statement, ist alles eine Art Kommunikation. Ja, und dementsprechend. Auch wenn jemand sich nicht für Ungerechtigkeit einsetzt, kommuniziert er ja was damit, ja? Und dementsprechend, also was auch immer das sein soll, Scheinneutralität oder eben, er war nicht in der Lage, nicht stark genug, um was zu tun, Angst, Unwohlsein, man hat keine, man Gleichgültigkeit, was auch immer. Irgendwas wird ja immer kommuniziert, ja? Und dementsprechend ist es also so, dass Kommunikation immer besteht, sie existiert immer. Deswegen hat er interessanterweise auch schon der Bab gesagt, das ist sehr spannend. Er sagt, es ist unmöglich, dass die Menschen existieren und nicht kommunizieren würden. Eine Sache, die Niklas Luhmann absolut so unterschreiben würde, später als Soziologe. Also im Endeffekt ist es unmöglich, dass Menschen nicht miteinander kommunizieren. Können wir uns vorstellen, dass Gott, der Urheber der Rede, also als Kommunikationsrealität, nicht mehr zur Menschheit sprechen würde eines Tages? Können uns gar nicht vorstellen. Wir wachen auf, reden nicht mehr miteinander. Aber Kommunikation ist unmöglich. Wie soll es sein, dass Gott, der das alles umspannt, mit Mohammed seine letzte Botschaft offenbart hat und es keine Kommunikation mehr von dem Urheber und dem Schöpfer der Kommunikationsrealität geben sollte. Unmöglich, ja? Also, das ist yet another Aspekt, der eigentlich zeigt, dass das so, also für den Bab und also wie er darlegt, an absoluter Blasphemie grenzt, anzunehmen, dass Gott nach einer Botschaft, die er der Menschheit geschickt hat, nie wieder eine neue senden würde. Aber zurück zum Thema zu kommen, hier mit der Sprache. Die Sprache ist also ein Ausdruck der Kommunikation. Und das zeugt auch für den Genius des menschlichen Geistes. Übrigens erinnert euch an diese Stelle im Kitab Iran, wo Baha'u'llah ja, was auch manchmal bekannt ist als Tablett an den Sucher oder sowas, ja auch so im Kitab Iran, wo Baha'u'llah die ethischen Bedingungen nennt, die man erfüllen muss, um eben der Wahrheit nahe zu kommen. Wir hatten das in Tambach damals auch mal analysiert am letzten Tag. Und da ist eine Stelle, da sagt Baha'u'llah, dass der Einzelne eben gütig zu den Tieren sein soll, wie viel mehr zu den Menschen, zu dem Menschen, der mit der Macht der Sprache begabt ist. Also das nennt Baha'u'llah explizit als ein Kriterium, das den Menschen unterscheidet vom Tier. Und das ist also eben nicht nur die Sprache im Sinne von, wie wir miteinander sprechen, aber dazu muss es ja etwas Geniales wie das menschliche Bewusstsein geben, um überhaupt Sprache zu verstehen, Sprache zu erfinden, Sinngehalte in Worte zu packen, wo nichts in der Welt des Seins sagt, nenn mich so. Oder irgendwie diese Buchstabenkombination, dass die überhaupt Sinn hat, Bedeutung verliehen bekommt, das ist ja dem Genius des menschlichen Geistes zuzuschreiben. Aber was Baha'u'llah damit meint, ist ja eigentlich die Fähigkeit, überhaupt Bewusstsein zu deuten und Bewusstsein in ein anderes Bewusstsein zu übertragen. Das ist ja die Sprache. Im Endeffekt gibt es sogar beim laut dem Bab gar keine Sprache. Sprache ist nur ein Instrument, um Bewusstseinsebenen miteinander zu verbinden, um mein Bewusstsein zu übersetzen für das Bewusstsein von Elke. Elkes Bewusstsein für mich zu erschließen. Dafür ist Sprache eine Schnittstelle. Ja? Und dementsprechend per se für sich so a priori nicht existent. Es ist ein Ausdruck des menschlichen Geistes. Und das ist also sehr interessant, weil nur durch diese Ebene ist es möglich, also das menschliche Wesen zu erfassen. Und nur deswegen ist es auch möglich für den Menschen, Empathie zu empfinden. Und nur deswegen ist es für den Menschen auch möglich, sich einem höheren Schöpfer in seiner Sprache, also im Geiste, im Gedanken, wie auch immer, in diesem Sinne zuzuwenden. Ja? Und das war jetzt alles, um hervorzuheben, jetzt in der Kürze, weil dafür müsste man auch eine ganze Sommerschule mal machen, über das Konzept Sprache, Rede, das Wort in den Bahai-Schriften. Grammatik, all diese Dinge sind dann sehr, sehr, sehr spannend. Das Bewusstsein, die Wahrnehmung davon, der menschliche Geist, der das deuten kann. All diese Sachen, das ganze Konzept Kommunikation, offenbarer Mensch, im Anfang war das Wort. Warum wird Gott da als das Wort beschrieben? Oder beziehungsweise dieser Nexus, wenn man so will, dieser Logos. All das. Aber im Endeffekt, das sollte uns ein bisschen die Bedeutsamkeit von der Sprache und der Rede vor Augen führen. Es ist also interessant, sich dabei vor Augen zu führen, wie gesagt, dass die Verbindung zwischen Gott und Mensch durch Kommunikation geschieht und eben der Gipfel der Kommunikation die Versprachlichung ist. Und deswegen also auch die Bibel, wenn sie dann sagt, im Anfang war das Wort, eben das ist dann eben auch der Anbeginn für das menschliche Denken, das menschliche Verständnis. Das ist der Anbeginn dessen, was der Mensch begreifen kann. Ja? Und auch wird von Baha'u'llah die Kraft der Rede und die Macht der Sprache mit ihrer tiefgeistigen Dimension eigens als eben ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal des Menschen gegenüber dem Tier hervorgehoben. So folglich wird der Mensch in den Bahai-Schriften dazu auch angehalten und aufgerufen, in seiner Sprache und Rede höchste Vortrefflichkeit zu erlangen und die Zunge von allem außer geistig erbauenden Äußerungen zu läutern. Es gibt in den Bahai-Schriften sehr, sehr viel dazu, wie du reden sollst, deine Rhetorik als Mensch, nicht nur als Redner, sondern als Mensch generell, der stetig am Reden ist am Tag. Ja? Es gibt sehr viel in den Bahai-Schriften dazu, wie die Kraft der Rede sein muss, wie die Ästhetik der Rede sein muss. Die Kraft der Rede sei dem Menschen verliehen, so sagt Baha'u'llah, auf dass dieser inmitten der Geschöpfe von seinem erhabenen Selbst kündet. Also die Sprache erfüllt ihren letztlichen Zweck darin, dass sie Zeugnis ablegt von Gott. Dies auf eine Weise und mit solcher Rede, dass die Büsche entflammt werden, sagt Baha'u'llah, und der Ruf, wahrlich, kein Gott ist außer mir, dem Allmächtigen, dem Unumschränkten aus ihnen erschallt. Das heißt, alle Dinge sollen durch die Rede des Menschen Zeugnis ablegen. Eine Manifestation des Beweises sein, dass Gott alle Dinge umspannt, alle Dinge umfasst, dass alle Dinge Zeugnis ablegen von Gott, das will sozusagen Baha'u'llah damit sagen, das sollst du durch deine Rede bewirken. Dass alle Dinge ein Zeugnis für Gott sind, in dem, wie sie erscheinen. Natürlich sagt der Busch ja selbst nicht, ich bin Gott. Wer würde denn überhaupt den Busch reden hören? Wahrlich, es gibt keinen Gott außer mir. Wer würde das hören? Das menschliche Bewusstsein müsste das ja deuten. Baha'u'llah meint ja dann dementsprechend, es ist das menschliche Bewusstsein, das das wahrnimmt. Das heißt, wenn Katha und Brigitta und Shahnam reden, dann soll es so sein, dass derjenige, der die Rede vernehmen kann, ist ja nicht der Busch, ist ja nicht der Stein. Ist ja das menschliche Bewusstsein, unser Gegenüber. Der soll so entflammt sein von der Rede über die Wahrheit, dass es für ihn ist, als ob alle Dinge sagen, wahrlich, ich bin Gott. Ja? Also das Bewusstsein hört ja, dass der Busch das sagt, ja, im übertragenen Sinn. Das heißt, Also deine Rede ist ja adressiert. Damit ist nicht der Busch adressiert. Der Mensch ist adressiert. Und der soll in eine Empfindung gelangen, als ob alle Steine Zeugnis ablegen für die Wahrheit Baha'u'llahs. Als ethische Leitlinie offenbart Baha'u'llah den Menschen dementsprechend so zu sprechen, dass die Augen der Gerechten erhellt werden. Und dann sagt er über das Wesen der menschlichen Rede, ich muss das ganz schnell raussuchen, und ihre notwendige Eindringlichkeit, um die Herzen der Menschen auch zu verwandeln. Sehr, 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 sehr spannend im Tablett der Weisheit. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Tablett, das wir in Botschaften aus Akka finden. Dort heißt es, sehr, sehr, sehr spannend, die Rede muss die Kraft der Eindringlichkeit besitzen. Ist sie dieser Eigenschaft beraubt, übt sie keinen Einfluss aus. Und dieser durchdringende Einfluss hängt davon ab, dass der Geist rein und das Herz makellos ist. Desgleichen bedarf die Rede der Mäßigung. Ohne sie ist der Hörer außerstande, die Rede zu ertragen. Vielmehr bekundet er von Anfang an Widerspruch. Und die Mäßigung wird dadurch erlangt, dass man die Rede mit den Zeichen göttlicher Weisheit mischt, wie sie in den heiligen Büchern und Sendbriefen verzeichnet sind. Wenn eines Menschen Rede dergestalt in ihrer Wesenheit mit diesen beiden Grunderfordernissen ausgestattet ist, wird sie sich als ungemein wirksam erweisen und das beste Mittel für die Wandlung der Menschenseelen sein. Das ist die Stufe höchsten Sieges und himmlischer Herrschaft. Wer sie erreicht, ist mit der Macht belehnt, die Sache Gottes zu lehren und der Menschen Herzen und Gemüter zu besiegen. Ja. Es ist unglaublich, dass Baha'u'llah tatsächlich sagt, dass man mit der Rede das Herz und die Seele eines Menschen verwandeln kann. Das hätten wir vielleicht manchmal nicht geglaubt. Also, ja, jemand erzählt einfach so von hohen Dingen und so weiter. Ja, was soll das schon bewirken? Aber tatsächlich sagt Baha'u'llah, dass die Rede unter bestimmten Bedingungen, wenn sie mit diesen Kategorien übereinstimmt, die Kraft hat, das Wesen eines Menschen zu verändern. Und dann im selben Tablett heißt es ja dann auch, sprich, menschliche Rede will ihrem Wesen nach Einfluss üben und bedarf deshalb der Mäßigung. Ihr Einfluss ist durch Feinheit bedingt, die wiederum von losgelösten, reinen Herzen abhängt. Ihre Mäßigung muss mit Takt und Weisheit gepaart sein, wie es in den heiligen Büchern und Sendbriefen vorgeschrieben ist. Da steckt sehr, sehr viel dahinter, hinter diesen beiden Zitaten über die Rede. Und wir es aber jetzt runterbrechen wollten auf einen Aspekt, der sehr entscheidend ist, weil natürlich die Zitate selbst brauchen mehr Vertiefung, brauchen mehr, ja, was sagt man, dass man das mehr zum Gegenstand der Betrachtung macht. Aber wenn wir es runterbrechen wollen auf eine Seite, auf eine Sache, Entschuldigung, dann geht es darum im Endeffekt, dass Baha'u'llah hier sagt, die Rede hat Einfluss, weil er nennt ja dann Weisheit, Takt, Feinheit, und so weiter. Und muss auch eindringlich sein, sagt er ja hier auch. Also es muss natürlich auch eine mächtige Rede, eine kraftvolle Rede sein. Aber das Allerwichtigste scheint zu sein, wenn wir diese Kriterien nebeneinander legen und schauen, wie Baha'u'llah das beschreibt, dass das aus reiner Absicht kommen muss. Deswegen sagt er eben, das Herz muss rein sein, der Geist muss rein sein, das Herz makellos. Das heißt also, das, was du sagst, musst du sagen mit der Absicht, dass es darum geht, wirklich etwas Höheres damit zu bezwecken. Und davon hängt es also ab, sagt Baha'u'llah, dass die Rede, und deswegen wissen wir auch, wenn Leute auch so nett reden, spüren wir, dass das irgendwie, da ist keine Substanz dahinter. Ja? Das spürt man. Das menschliche Bewusstsein schwingt damit mit und vibet damit nicht eben, auch wenn Worte in schöne, also nette Worte gekleidet sind. Das ist aber auch übrigens auch eine Grundbedingung, sagt der Baha'u'llah ja auch, natürlich, dass die freundliche Zunge die Menschenherzen anzieht. Das wissen wir. Das ist dann die äußere Form. Aber das Allerwichtigste ist dennoch, dass die Absicht, die dahinter ist, von einer makellosen Gesinnung kommen muss. Ja? Die Absicht bei der Rede, das Warum und Weshalb, das ist entscheidenderweise das Schlüsselkriterium, damit die Rede auf das Herz des Menschen eindringt. Und dann nennt ja Baha'u'llah andere Aspekte. Das rechte Maß, von dem wir sagen. Dann sagt er, nimm ein Beispiel an den Sendbriefen, wie die Weisheit sich ausdrückt. Was meint Baha'u'llah damit? Ja, offensichtlich, dass er ja auch nicht überall in seinen Schriften damit hausiert, wer er wirklich ist, was seine Stufe ist, sondern er es anpasst an die menschliche Kapazität. Und dann, wenn man noch mehr Beispiele nennen will, an die Sprache des Menschen. An den Mystiker schreibt er so, an den anderen schreibt er apologetisch, an den anderen bringt er Beispiele. Das heißt also, all diese Dinge legen ja dafür Zeugnis ab, dass Baha'u'llah in der Kapazität des Hörers spricht, in dem rechten Maß. Jetzt ist das deutsche Wort Mäßigung. Bei Aristoteles ist die Tugend eine Wahrheit, das Wort ist nicht Mäßigung, es war halt eigentlich das rechte Maß. Er will wissen, worum es geht. Das ist eigentlich mehr oder weniger Synonyme, aber das rechte Maß. Das heißt, das rechte Maß, das heißt, dass du das sagst, was entsprechend ist für das, was der Hörer hören muss. Ja? ein Beispiel daran nehmen, dann natürlich die äußere Form ist entscheidend. Er nennt ja die Feinheit, die Ästhetik in der Sprache. Aber dann natürlich sagt er, muss auch eindringlich sein. Das heißt, er muss Power dahinter sein, wenn wir auch sprechen. Oder zumindest auch, wenn wir Argumente bringen und formulieren. Letzten Endes allerdings steht und fällt alles mit dem reinen Geist und dem makellosen Herz, was also bedeutet, die Motivation muss eine richtige sein. Ja, die Beweggründe müssen richtige sein, wenn wir den Mund aufmachen und sprechen. Ja, das Universalhaus der Gerechtigkeit hebt in dieser Hinsicht auch hervor, dass die Geschichte der Bahá'í-Offenbarung mit einem Gespräch, also mit einer Rede zwischen dem Bab und Molla Hossein begann und resümiert daraus dann, dass die Gläubigen zunehmend ihre Fähigkeit entfalten müssen, bedeutsame, unverwechselbare Gespräche, wie ihr wisst, im Original meaningful conversations zu führen. Und jetzt seit jeher immer wieder bei Reflexionstreffen als Terminus benutzt. Unverwechselbare Gespräche. Wie viele habt ihr geführt? Wo habt ihr die geführt? Was ist passiert? Was ist denn überhaupt unverwechselbare Gespräche? Das hat ja eine klare Definition tatsächlich. In einigen Textstellen wird von Abdu'l-Bahá darauf Bezug genommen. Das sind Gespräche, die müssen nicht unbedingt in das Gewand von Religiosität sogar gekleidet sein. Aber natürlich, je direkter wir von der Sache sprechen, desto besser ist es im Endeffekt, ja? Je weniger es, wie sagt man, Schleier zwischen der Rede und dem Hörer gibt, dass er vom Baha'u'lláh als die Erfüllung von dem Sinn seines Seins erfährt, umso besser. Aber im Endeffekt geht es also darum, dass das Gespräch den Hörer dazu befähigen muss oder einladen muss, irgendwie einen Impuls setzen muss, dass er sein Denken hinterfragt oder in seinem Denken sich empfänglich erweist, mehr über das, also mehr von dem Konzept Wahrheit erfahren zu wollen, was letzten Endes sich dann in einer Bemühung, einen transformativen Akt zu erfahren, ausdrücken würde. Und ergo sagt das Universalhaus der Gerechtigkeit, ob jemand sich sofort erklärt oder später, ist jetzt erstmal, ich sage nicht, ist nicht wichtig, das war auch ein Missverständnis, sondern ist erstmal nicht entscheidend, sondern entscheidend ist das Maß, in dem der Einzelne sich dann eingeladen fühlt, sich zu erheben, die von der Gesellschaft auferlegte Lethargie abzuschütteln. Ja? Das heißt, Religiosität ist nicht, dass jemand nur gerne über Religion redet, aber nichts sich dann ändert im Lebensmuster des Einzelnen, sondern Religiosität oder wie sagt man, Empfänglichkeit, sagt das Universal aus, drückt sich dann dahingehend aus. Und Empfänglichkeit ist mehr als Religiosität. Empfänglichkeit bedeutet ja, dass du angezogen bist von der größeren Sinnbestimmung, dass du angezogen bist von der Schönheit von Wahrheit. Ja? Irgendwas eine Attraktion auf dich ausgeübt hat, dass dein Bewusstsein einen Anhaltspunkt hat, um eben seine eigene Wirklichkeit zu erforschen. Und all die Potenziale, die in ihm als Mensch gelegt waren bis dahin. Das drückt sich dahingehend aus, wie sehr man also nicht mehr an der Lethargie der Gesellschaft Anteil haben will. Und deswegen, das ist gar keine Unterscheidung zwischen Baha'i und Nicht-Baha'i. Auch Baha'i können ja Baha'i sein, aber lethargisch sein. Also im Sinne von sehen, so, es ändert sich nichts in der Gesellschaft, auch die Gemeinde ist immer dieselbe. Ja, dann gehen wir auch nicht mehr oder gehen wir nur zu. Aus Bequemlichkeit oder so, dann wären wir unaktiv. Und das ist dieses Lethargische, was das Universalhaus beschreibt. Und deswegen ist auch der Brief an die Mitarbeiter, auch an Mitarbeiter damals auch so formuliert gewesen. Und keine Unterscheidung zwischen Baha'i oder nicht Baha'i, weil das Universalhaus weiß. Die Baha'i sind auch Schlawiner, die ein bisschen lethargisch werden, weil die dann auch so einfach zu bequem werden mit dem, wie die Gesellschaft ist und zu hoffnungslos, dass sich etwas zu ihren Lebzeiten ändern kann. Und das Maß von Geistigkeit drückt sich also auch nichts zu all dem, was wir bisher gesagt haben, auch dahingehend aus, wie sehr wir wie sehr wir an der Transformation Anteil nehmen, indem wir selbst die Ursache für Transformation sind. Und sonst werden wir selbst uns auch nicht verändern. Wir als Baha'i bleiben die gleichen Personen, die wir waren vor der Unterschreibung der Erklärungskarte, genauso wie nachher, wenn wir nicht versuchen, an einem transformativen Prozess Anteil zu nehmen. Und der funktioniert nur, indem wir Dinge tun, die zur Transformation anderer beitragen. Ja? Und das ist also hier auch der ganze Geist in diesem Absatz, muss man tatsächlich so hervorheben, einmal mehr. In einigen ihrer Botschaften hatte dann, also in dem die höchste Institution das Wesen des Gemeindebildungsprozesses beschreibt, der in der Tat auf die Förderung der geistigen, wie eben der materiellen Entwicklung, wie ich schon gesagt habe, der Städte und Länder abzielt. Da heißt es sogar, dass durch ein einziges, bedeutsames, unverwechselbares Gespräch, das eine Seele mit einem seiner Mitgeschöpfe führt, in der Tat sogar langfristig die gesamte, sie umgebende soziale Realität verändert werden kann. Also mit einer Person, die ein Gespräch führt mit einer anderen Person, kann, also als Wirkender und Wirkung empfangender, kann ein Prozess in Gang gesetzt werden, der die soziale Realität der ganzen Umgebung verändert, ja. Und davon gab es Beispiele schon in der Bahá'í-Welt und tatsächlich ja auch in Deutschland, ja. Das ist jetzt ein minutiöses Beispiel im Rahmen dessen, was in der Bahá'í-Geschichte alles schon passiert ist. Das ist eigentlich schon fast Ketzerei, das jetzt einfach überhaupt in diesem Rahmen zu erwähnen als Beispiel. Aber ich erinnere mich zum Beispiel sehr gut, dass es in Mainz wirklich damals, so vor 2013, gehen wir weiter zurück in 2011 oder so, ja, da gab es zwei ältere Jugendliche in der Gemeinde, die fast schon, also eigentlich nicht mehr wirklich, also Jugendliche waren, sondern eher schon Erwachsene. Und dann zwei sehr jüngere eben Junior-Jugendliche. Und im Laufe von 2 Jahren bis zur Jugendkonferenz 2013 gab es 55 Neuerklärungen in Mainz bei uns in der Gemeinde. Vor allem, also nicht nur, aber vor allem Jugendliche, die dann damals auch so in dem Alter waren, gerade Universitätsalter oder dergleichen. Und alle anderen Leute, die sich dann auch erklärt hatten, ältere Erwachsene, waren auch durch diesen Bekanntenkreis dann halt eben von einem festen Kern, der sich dann erklärt hatte, dann auch eben zum Glauben eingeladen worden. Also das heißt tatsächlich, de facto stimmt das wirklich. Also man kann das es gibt unzählige Beispiele, seitdem es den Pioniergeist gibt im Bahá'í-Glauben, bis hin zu den neueren Beispielen, die halt so in so diesen ganzen Reflection und Growth-Videos oder Dokumenten oder dergleichen halt irgendwie festgehalten werden, dass tatsächlich einzelne Personen mit wenigen Gesprächen, die sie führen, einen Prozess in Gang setzen können, der halt dann wirklich etwas sehr, sehr Großes bewirkt. Ja, also man muss viele Gespräche führen, mit den wenigen spricht man nicht mit den wenigen Personen, die man erreicht. Unter den vielen, mit denen man geredet hat, dieser Prozess bewirkt dann unendlich viel für eine Gemeinde. Ja, und in einem Tablett, in dem sogar die Zusammenkünfte einzelner Freunde in ihrem Haus erwähnt werden, definiert Abdu'l-Bahá, Entschuldigung, was unter unverwechselbaren Gesprächen zu verstehen ist. Er sagt ganz klar, weil das ist die Definition davon, er sagt, die zum Glauben hingezogenen Blätter sollen bei ihren Zusammenkünften nicht nur über das Wetter und das kühle Wasser und die schönen Blumen und Gärten oder das frische Gras und sprudelnde Bäche reden. Er meint also einfach nicht nur so All-Day-Life-Sachen. Vielmehr sollten sie ihre Gespräche auf Verherrlichung und Lobpreis, auf die Darlegung von Beweisen und Gründen beschränken. Sie sollten Schriftstellen und Überlieferungen zitieren und deutliches Zeugnis ablegen, damit die Heime der Geliebten zu Versammlungsorten für die Unterweisung im Lehren der Sache Gottes werden. Wenn ihr dies tut, werden in Kürze die Segnungen des Königreiches offenbar, sodass jede Dienerin des Barmherzigen zu einem offenen Buch wird, die die Geheimnisse des Herrn der Gnade enthüllt. Auf euch sei die Herrlichkeit der Herrlichkeiten. Ja, und dann gibt es ein sehr mächtiges Zitat aus der Ehrenlese vom Bahá'u'lláh, also aus dem fünften Abschnitt der Ehrenlese. Das ist sehr, 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 sehr spannend. Also der ganze fünfte Abschnitt, das ganze fünfte Tablett in der Ehrenlese ist ein sehr wichtiges Tablett von Bahá'u'lláh. Und da ist eine Stelle am Ende des Tablettes, was sehr interessant ist. Da heißt es, wo immer die Geliebten Gottes sich versammeln und wem immer sie begegnen, sie müssen in ihrer Haltung vor Gott und in der Art, wie sie seinen Ruhm und seine Ehre preisen, solche Demut und Ergebenheit zeigen, dass jedes Staubatom unter ihren Füßen die Tiefe ihrer Ergebenheit bezeugt. Das Gespräch, das diese heiligen Seelen führen, sollte von solcher Kraft erfüllt sein, dass eben diese Staubatome unter seinem Einfluss erbeben. Sehr interessant. Ja, und im Spannenden ist im Grunde an diesem letzten Satz dieses Abschnittes des Ketabach, dass auch, dass die Rede zur Erbauung der Herzen selbst als ein Dienst an den Mitmenschen gilt, wie ich schon gesagt habe, wo doch manchmal vielleicht der Gedanke bestehen könnte, dass Worte nicht wichtig sind, sondern Taten. In dieser Hinblick ist jedoch, wie ich schon gesagt habe, ich wiederhole mich, die Rede selbst als Tat zu verstehen, sofern sie die Ursache für Freude, Heiterkeit, Seelenruhe, Inspiration oder Wegweisung für das Verständnis der Wahrheit Gottes ist. Abdu'l-Bahá sagt auch in aller Deutlichkeit an anderer Stelle, wird ihre Aufgabe auf gutes Benehmen und Ratschläge. Nein, Entschuldigung, Freunde, das muss ich jetzt wirklich hervorheben. Hier müssen wir jetzt alle aufmerksam zu einem Ohr werden, weil das ist wirklich ein Misconception, was wir manchmal so haben, ja? Dass wir so sagen, okay, lass uns mit direkter Lehrarbeit ein paar Kompromisse eingehen, weil letzten Endes ist ja sowieso das Verhalten wichtiger. Ich kann auch einfach mal nichts sagen, benehme mich einfach gut und dann reicht das schon. Nein, Freunde, das reicht eben nicht. Abdu'l-Bahá sagt ganz klar, wird ihre Aufgabe auf gutes Benehmen und Ratschläge beschränkt, so kommt nichts zustande. Sie müssen frei herausreden und Beweise darlegen, Argumente vorbringen unwiderlegbare Schlüsse ziehen und damit die Wahrheit untermauern, dass die Sonne der Wahrheit sich an diesem Tage offenbart hat. Das heißt also, es geht nicht nur mit einfach, ich bin ein guter Bahai. Das reicht nicht. Und ich sage euch, Freunde, ich habe das selbst mit eigenen Ohren in meiner Jugend sehr häufig gehört, dass wir tatsächlich dazu neigen, Kompromisse einzugehen, ein bisschen zu bequem zu sein, weil wir nicht darüber reden können, nicht wollen oder was auch immer. Wir glauben, vielleicht ist das jetzt gerade nicht ganz salonfähiges Gespräch oder die Leute, was denken die dann und so weiter, meine Nachbarn und so. Was auch immer, alles belanglos, ja? Hier sagt Abdu'l-Bahá ganz klar, es reicht nicht, nur ein gutes Beispiel zu geben. Es muss einhergehen mit unwiderlegbaren Schlüssen und Argumenten dafür, dass die Sonne der Wahrheit, der Verheißene aller Zeitalter erschienen ist. Beides also wichtig. So, und jetzt sind wir dann damit mit diesem Abschnitt durch. Ich glaube, dieser Abschnitt bietet noch sehr viel mehr für Austausch, Vertiefung und Gedanken oder dergleichen Themen sind sehr wichtig, die hier angerissen werden. Der Einzelne, das Allgemeinwohl, dann das ganze Konzept Sprache, Zunge, dann das Konzept Städte und Länder, dann aber, dass das im Zusammenhang steht, mit Gott zu verherrlichen, die Vergeistigung, was heißt das? Das Beispiel des, was wir dann gehört haben, mit, dass Kultur und Zivilisation miteinander einhergehen müssen. Das eine ist etwas so Immaterielles, das andere ist der materielle Ausdruck davon. Viele Themen haben wir angerissen, leider dann alle auch ein bisschen zu kurz, aber kommen dann zu Absatz 162, 163, glaube ich, sogar lesen wir auch noch, und 164. Nee, Entschuldigung, 162 und 63 nur. Und 61. 61, 62, 63, Entschuldigung, diese drei Abschnitte kann man jetzt in einem Zug lesen. Die hängen miteinander zusammen, deswegen.
Magst du das tun, Brigitta?
Ja, wenn es euch nicht stört, dass ich alle drei zusammenlese, dann ist es okay. Gut, dann ist es wirklich sehr schön, dass ich das lesen darf. Gut, wir sind bei 161. Selig der Mensch, der seinen Glauben an Gott und seine Zeichen bekennt und den Vers anerkennt, er soll nicht befragt werden über sein Tun. Anerkennung hat Gott zur Zier jedes Glaubens und zu dessen wahrer Grundlage gemacht. Von ihr hängt die Annahme jeder guten Tat ab. Darauf richtet euren Blick, damit euch das Getuschel der Widerspenstigen nicht zum Straucheln bringt. 162. Sollte er erlauben, was seit unvordenklichen Zeiten verboten war, und verbieten, was zu allen Zeiten als erlaubt galt, so hätte niemand das Recht, seine Allgewalt in Frage zu stellen. Wer zögert, und sei es weniger als einen Augenblick, soll als Übertreter gelten. 163. Wer diese hehre, grundlegende Wahrheit nicht anerkennt, wer diese erhabenste Stufe nicht erreicht, den werden die Stürme des Zweifels schütteln und die Reden der Ungläubigen werden seine Seele verwirren. Doch wer diesen Grundsatz anerkennt, wird mit vollkommener Standhaftigkeit begabt werden. Alle Ehre sei dieser allherrlichen Stufe, deren Gedenken jede erhabene Tafel schmückt. So belehrt euch Gott mit einer Lehre, die euch von jeglichem Zweifel und jeder Verwirrung befreien und euch befähigen wird, in dieser und der künftigen Welt Erlösung zu finden. Er ist wahrlich der ewig Vergebende, der Großmütigste. Er hat die Boten ausgeschickt und die Bücher herabgesandt, um zu verkünden: Es ist kein Gott außer mir, dem Allmächtigen, dem Allweisen.
Ja, danke schön. Erläuterungen gibt es nicht.
Ja, also, geschätzte Freunde, ihr könnt das jetzt schon erahnen. Das ist ja ein Thema, das wir seitdem wir die Kitab al-Aqdas-Vertiefung machen, immer mal wieder angerissen haben. Immer mal wieder, also entweder weil es aus dem Absatz hervorging, schon Absatz 4 im Kitab al-Aqdas, das hat ja schon damit zu tun, ja? Dass Baha'u'llah von dem er tut, was er will, spricht und bestimmt, was ihm beliebt. Und was Gott bestimmt, wird halt fürwahr geliebt und dass man halt dann sich dem fügen muss. Und das kommt an vielen anderen Stellen im Kitab al-Aqdas auch vor. Und dann gab es viele Fragen von euch immer mal wieder zu bestimmten Themen oder Geboten oder Fragen oder so weiter, wo wir auch immer mal wieder darauf eingegangen sind. Und deswegen ist vieles, was wir hier sagen, an dieser Stelle Wiederholung, aber es dient dem Zweck, das nochmal zu festigen. Gott wird durch seine Zeichen erkannt, welche die Manifestation und ihre Worte sind. Also die Manifestation, ihre eigene Person und ihre Worte sind der Beweis für ihre Wahrheit. Der Glaube des Menschen gipfelt in der Reife darin, zu erkennen, dass der Offenbarer Gottes frei zu tun ist, was er will und zu verfügen, frei ist, also frei ist zu verfügen, was ihm beliebt. Und so können Fragen bezüglich der Abänderung von Gesetzen, der Erfüllung oder Nichterfüllung von Prophezeiungen und Ähnlichem den Wahrheitsanspruch der Manifestation auch nicht widerlegen, da die Manifestation Gottes der Repräsentant des Ausspruches ist, er soll nicht befragt werden über sein Tun, er tut, was er will und bestimmt, was ihm beliebt. Und die Manifestation, das alles, was ich jetzt sage, hat mich schon mal gehört. Ich sage es jetzt ganz schnell, weil das dieser Katalog war von Prinzipien, die hier zusammengehören irgendwie. Die Manifestation ist also nicht an die Erwartungen der Menschen gebunden. Nichts, was der Mensch erwartet, muss Gott erfüllen, um zu beweisen, dass er ist, wer er ist. Ja, es ist so. Ich hatte viele Beispiele gebracht, unter Umständen die Geschichte von Jesus, dass beispielsweise bestimmte Aspekte, wenn Sabbat geändert worden sind, modifiziert waren und dann die Juden dann sagen, oder die Pharisäer, wie kann er das machen? Und dann halt eben die Jünger sich bei Christus also so darüber aussprechen, sodass die Juden das so in Zweifel ziehen, wie kann das sein und so. Und dann sagt Christus, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Was will er damit sagen? Dass die Manifestation mit ihren Geboten weder falsifiziert noch verifiziert werden kann. Es ist der Anspruch des Offenbarers, habe ich oft gesagt, der die Gebote legitimiert. Die Gebote legitimieren nicht den Anspruch des Offenbarers. Verstehen wir das? In diesem Satz, in diesem Hinblick sagt der Jesus: Ich habe euch selber den Sabbat gegeben. Ihr könnt doch mich jetzt nicht an Sabbat messen. Wenn ich nicht eines irgendwann mal Sabbat offenbart hätte als Prinzip, was hättet ihr überhaupt über Sabbat gewusst, dass ihr das jetzt zum Maßstab nimmt, um mich damit daran zu messen? Das ist dasselbe Thema im Ketabira. Alle, die in der Tambach-Vertiefung dabei waren, haben 7 Tage nichts anderes gehört als das, dass der Ketabira ein Zeugnis dafür ablegt, dass es im Endeffekt um Folgendes geht. Baha'u'llah sagt dem Onkel des Bab, deine Fragen sind gut gemeint, aber es sind die falschen Fragen. Weil, wenn der Bab wirklich der ist, der behauptet zu sein, dann ist nur seine Deutung von den Geheimnissen und Mysterien und Symboliken aus dem Koran wahr. Du kannst nicht dein mangelndes Verständnis als Mensch von Dingen, die du nicht verstehst, zum Maßstab nehmen, um den zu messen, der sagt, ich erkläre dir, wie das gemeint ist. Unabhängig davon, ob der Anspruch des Bab wahr gewesen ist oder nicht, war dein Maßstab der falsche. Und darum geht es tatsächlich bei Baha'u'llah. Er will uns klar machen, dass die subjektive Wahrnehmung von Wahrheit nicht den Anspruch auf Objektivität mit subjektiven Maßstäben messen kann. Die Waagschale ist die falsche. Der Offenbarer sagt ja nicht, ich bin unter euch einer wie ihr und habe dann Kunde von das und jenes oder so weiter, sondern er behauptet und beansprucht, die objektive Wahrheit zu sein. Er sagt, ihr, euer Wissen ist subjektives Ausschnitt von dem, was die Realität halt ist. Erfahrung, Empirie, Erziehung, was auch immer. Zeitgeist. Aber ich als Offenbarer habe Zugang zur objektiven Wirklichkeit und lege euch dar, was eben richtig ist. Und dementsprechend könnt ihr mich nicht an Dingen messen, die eben bisher bei euch im Schwange waren. Und das ist das, worum es geht. Wenn wir erkennen, dass der Offenbarer objektives, dass er seinen Anspruch, die objektive Wahrheit zu sein, wahr gewesen ist, dann ist alles andere außer Unterwerfung unter seinen Willen unlogisch. Dann ist der Gehorsam selbst ein logischer Schritt. Deswegen ist es kein blinder Gehorsam, sondern es ist ein bedingungsloser Gehorsam, der allerdings auf Gewissheit basiert und nicht auf Spekulation. Und deswegen auch Ketab-i-Iran ist ein Buch über Beweise, die deine Haltung gegenüber der objektiven Wahrheit erhärten sollen. Und das ist dann Gewissheit. Das heißt also, im Endeffekt zu verstehen, dass Baha'u'llah die objektive Wahrheit ist, setzt dann auch als nächster Schritt, also was der Beweis, dass du das verstanden hast. Worin drückt sich das aus, dass Elke und Schahnam das verstanden haben? In Frankfurt und in Kleinmachow. Wie beweist sich das? Das beweist sich darin, dass wir uns zu dem Prinzip, er tut, was er will, bekennen. Und dann haben wir den Höhepunkt von Erklärung, von Glaube erreicht. Das ist der wahre Glaube. Ja? Zu begreifen, also das kann man ja nicht einfach nur so sagen und behaupten von sich. Man muss es nachvollziehen. Aber wenn das intrinsisch dir zu eigen geworden ist, und das setzt dir voraus, dass du wirklich verstehst, ist Baha'u'llah die objektive Wahrheit, ja oder nein? Wenn er es nicht war, dann kann er sich an vielen Dingen geirrt haben. Da müssen wir nicht darüber sprechen, warum dürfen wir keinen Alkohol trinken, Keuschheit, universale Haussachen und so weiter. Dann müssen wir über diese minutiösen Dinge gar nicht mehr reden. Alles steht und fällt mit seinem Anspruch, wenn sein Anspruch von Gott zu sein, wenn er sein Anspruch, die objektive Wahrheit zu sein, wahr ist, dann alles wahr, auch wenn ich es momentan am 14.09.2025 noch nicht verstehe. Aber wer bin ich denn noch zu behaupten, dass ich alles verstehen kann? Wo ich alles im Leben sowieso von einem Tag auf den anderen lernen muss, mir aneignen muss. Ich kann doch nicht davon ausgehen, dass ich jede Bedienungsform von jedwedem zukünftigen iPhone jetzt schon a priori begriffen habe. Und das jetzt eine beschränkte Komplexität. Und dann will ich aber behaupten, dass ich schon Offenbarer in seiner allumfassenden Weisheit schon erschlossen habe mit zwei Bahá'í-Büchern und drei Ruhikursen, die ich gemacht habe. Das geht doch gar nicht. Und dementsprechend muss ich Raum dafür lassen, dass die objektive Wahrheit größer als meine subjektive Wahrnehmung ist und ich tatsächlich manche Dinge auch im Leben erst im Laufe des Lebens verstehen werde. Aber das heißt nicht, dass ich mich dann erst unterwerfe. Nein, die Autorität der objektiven Wahrheit besagt ja, du musst dich unterwerfen, auch wenn du es nicht verstehst. Und das ist das, was das Konzept Mystik und diese mystische Liebesbahn in der Religion ausmacht. Das, was Baha'u'llah so häufig beschreibt, mit dieser Liebesbeziehung, für die er manchmal diese mythologische Liebesgeschichte von Leyli und Majnun aus der persischen Mystik bedient oder andere Gleichnisse vom Geliebten und Meistgeliebten, dass der Liebende willig ist, eben sich für den Meistgeliebten aufzugeben oder dergleichen, diese bedingungslose Liebe zum Meistgeliebten hat, die basiert alle auf dieser Tatsache, dass du nachvollzogen hast, wer das ist. Bei Nabils Bericht wird ja in Bänden darüber gesprochen, dass ja manche Gläubige ja gar nicht viel von den Schriften wussten. Die waren doch gar nicht so privilegiert, jetzt auch einfach in Bahá'í-Bücherstube zu fahren nach Langenhain oder dergleichen, ja? Oder zu bestellen die Bücher einfach ohne weiteres. Und nichtsdestotrotz war ihre Ergebenheit ja größer, als wir uns das jemals vorstellen können. Und das basierte auf diesem Prinzip. Und das war kein blinder Gehorsam. So etwas, was Menschen Sheikh Tabarsi erleben oder dergleichen, oder 20.000 Märtyrer und so. Oder ja, Väter, die ihre Kinder anstacheln sogar, anspornen, nicht klein beizugeben im Leid oder dergleichen. Die Mutter von Ashraf, die Ashraf sogar sagt, ich werde dich als ein Kind verleugnen, wenn du eben deine Liebe zu dem Bab eben einfach so für ein paar flüchtige Tage eintauschst oder dergleichen. Das kommt nicht einfach so aus blindem Gehorsam oder diese Seelenstärke von Badi und dergleichen mit 17 Jahren so gefoltert zu werden und so von den Wachen des Königs. Das kommt eben aus dem Bewusstsein, dass ich verbunden bin mit der objektiven Wahrheit. Und diese objektive Wahrheit ist nicht nur ein Informationspool, sondern diese objektive Wahrheit ist der Urheber des Universums. Er ist der Schöpfer und der Architekt des Seins. Und die Kraft, die mich mit Lebensgeist beseelt hat, und die mir die Gnade geschenkt hat, mir Kenntnis zu schenken von ihr. Und dementsprechend ist alles, was von mir verlangt wird, Treue gegenüber dieser Sphäre. Und diese Treue drückt sich dahingehend aus, dass viele gläubige Märtyrer wurden, dass die Baha'i im Iran ihren Glauben nicht verhehlen und so viele soziale Nachteile was soziale Nachteile mit sich bringen. Und diese Treue drückt sich gegenüber dem Bund aus, gegenüber der Baha'i-Community, in der Liebe und der Wertschätzung unserer Fellow Baha'i Brothers and Sisters und so weiter. Aber es drückt sich auch dahingehend aus, dass meine Baha'i-Qualität sich ja nicht ändert, wenn sich die Dinge im Leben einfach mal so ändern von einem Tag auf den anderen. Und ja, es drückt sich auch dahingehend aus, dass ich den Ratschluss Baha'u'llahs nicht in Frage stelle. Das ist ein Ausdruck der Treue des Menschen gegenüber einer Quelle, der er zu unendlichem Dank verpflichtet ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Quelle in keiner Bringschuld zu uns steht. Das habe ich auch schon oft betont. Es ist von uns abverlangt, zu den Dankbaren zu gehören. Und deswegen ja auch, wie gesagt, das Echo am Ende von Tablet danach mal, auf das du zu denen gehörst, die dankbar sind, ja? So im Endeffekt, also, das sind ja Sachen, die wir schon alle mal gehört haben, aber im Endeffekt, unter Umständen könnte also Gott auch beabsichtigt gewisse Dinge anders verfügen, als es den offenkundigen Erwartungen des Menschen entspricht, nur um ihn im Glauben auf die Probe zu stellen, ja? So wie es im Koranvers heißt, der ist sehr, sehr mächtig. Sure 29, Vers 2. Wohl die Menschen, sie werden in Frieden gelassen, nur weil sie sagen, wir glauben und sie würden nicht auf die Probe gestellt. Nein, jeden Tag werden wir ihren Glauben auf die Probe stellen, heißt es dort im Koran. Ja? Das heißt, du kannst nicht, wenn du sagst, ich habe Erklärungskarte unterschrieben, das war's. Dein Glaube wird auf die Probe gestellt, damit du zum einen wächst, damit deine Liebe, aber vor allem das, damit deine Liebe sich zu Baha'u'llah auch beweisen darf. Es ist eine Gnade, die er dir gibt durch deine Prüfungen, damit du deine Liebe demonstrieren kannst. Ja? Damit es nicht einfach eine Beziehung ist, die erkaltet. Diese Beziehung zu Baha'u'llah ist eine dynamische, eine leidenschaftliche, eine entflammte Beziehung im Idealfall. Und das drückt sich durch ein Bekenntnis von Liebe aus, von Affection. Was sagen wir denn zu menschlichen Beziehungen, wenn Mann und Frau zueinander gar nicht mehr sagen können, ich hab dich gern, ich liebe dich oder was auch immer. Ja? Dann ist das einfach eine kalte Beziehung. Einfach, das ist eine Sache, die ist nicht so idealtypisch gelaufen. Wünschte ich mir sehr, dass die ein bisschen mehr auch so Ja, so, sich gegenseitig so Affection zeigen können und Zuneigung, ja. Und so ist das natürlich auch in der Beziehung zum Schöpfer, in der Beziehung zum Meistgeliebten. Je distanzierter diese Beziehung ist halt da. Das ist ja das, was so Hände der Sache Gottes, viele verschiedene. Herr Olinger, andere, Herr Nachtschwani auch von Universal aus der Gerechtigkeit dieses Beispiel aufgebracht. Das ist, geht letzten Endes auf eine Erzählung von Abdu'l-Bahá zurück. Aber zigmal haben wir das in Talks schon gehört von Ruhi Hanum, Ali Nachtschwani, Olinger. Dass die, wie gesagt, Originalquelle Abdu'l-Bahá, dass es zwei Formen Bahá'í gibt. Manche, die sagen, meine Religion ist Bahá'í und manche sagen, mein Leben ist Bahá'í. Und dass manche wie die Blume sind, die muss dann halt das Sonnenlicht bekommen, ein bisschen Wasser, um halt dann so auch gedeihen zu können. Und dann manche sind wie die Sonne, die geben halt einfach nur, ohne irgendetwas zu verlangen von der Community. Und da ist ein qualitativer Unterschied. Alle sind Bahá'í, keiner judgt keinen. Aber da ist ein Unterschied, den können wir nicht von der Hand weisen. Ja? Und das ist halt dieses Prinzip dann halt, da ist einfach die Liebe leidenschaftlicher und dann ist halt die Liebe vielleicht ein bisschen, ja, so wird nicht so viel Ausdruck verliehen, dieser Zuneigung und dieser Liebesbande. Ja? Und das ist dann halt eben die Realität der Sache. So ist das halt eben, ja? Und das Anerkennung eben, wie es in diesem Abschnitt 161 heißt, zur Zier jedes Glaubens, ihrer wahren Grundlage und zur Bedingung für die Annahme jeder guten Tat gemacht ist, hängt nicht zuletzt mit der geistigen Bestimmung des Menschen zusammen. Der Mensch ist also von Gott erschaffen worden, um ihm ähnlich zu werden, um Anteil an der Göttlichkeit des Göttlichen zu gewinnen, um Anteil an Vollkommenheit zu erwerben. Ich habe oft gesagt, das ist der Sinn unserer Existenz. Vollkommenheit hat Unvollkommenheit aus Liebe erschaffen, damit Unvollkommenheit danach strebt, so zu werden wie Vollkommenheit. Ich glaube, das war der Satz, der am häufigsten überhaupt in diesen 2 Jahren Vertiefung auch erwähnt wurde. Also im Endeffekt ist das die Sinnbestimmung des Menschen. Und der Dienst an Gott in Form der guten Taten zum Wohle der Mitmenschen und Geschöpfe ist der einzige Weg für die Seele, um einen Zugang zum Reiche der Namen und Eigenschaften zu gewinnen, also also an den Tugenden Anteil zu nehmen, die in der Summe Vollkommenheit ausmachen. Und der erste Beweggrund und die reinste Absicht, die den Dienst beseelen kann, liegt eben in dem demütigen Bestreben, diese Dienste einzig um das Wohlgefallen der Manifestation willen darzubringen, von der letztlich die Annahme jeder guten Tat abhängt. Das Bewusstsein also, warum und zu welchem Zweck der Mensch dient und seine Taten ausrichtet, ist deshalb grundlegend wichtig für die Entfaltung seiner geistigen Bestimmung. Und alles, was ich hier gesagt habe, ist auch nochmal ein Echo von Absatz Nummer 1 im Kitab, das, wo es heißt, wenn du alle guten Taten vollbracht hast, bedeuten sie nichts, wenn du nicht die Manifestation Gottes für das Zeitalter anerkannt hast, ja? Kennt ihr den ersten Absatz in Kitab das? Und damals hatten wir schon hinzugezogen eine Ausführung von Abdu'l-Bahá am Ende von Beantwortete Fragen, wo er erklärt, das Beispiel habe ich häufiger schon gebracht, die Sonne gibt uns alles Leben und so weiter, ist für unser Leben zuständig und dient dem Leben des Menschen. Und trotzdem sagen wir nie, toll hast du das gemacht, Sonne. Unglaublich, wie du heute Sonnenlicht gegeben hast. Unglaublich, wie du heute Wärme gegeben hast. Tun wir nicht. Warum nicht? Weil, wie Abdu'l-Bahá erklärt, die Sonne dazu determiniert ist, das zu tun. Sie hat kein Bewusstsein. Ja? Sagen wir nicht. Bodycolor Sonne. Sagen wir nicht. Aber zu einem Menschen, der viel kleinere Taten vollbringen kann, ich meine, wenn wir was Minutiöses jetzt wie jemand anderen machen, Vergleich zur Sonne meine ich minutiös, ist es ja eigentlich unbedeutend. Also das, was ein Mensch Gutes für einen anderen macht, ist unter Umständen manchmal so Gefallen, Gefälligkeiten, sind sehr viel kleiner offensichtlich als das, was die Sonne für unsere Existenz tut, der Regen, der uns gespendet wird, was auch immer. Und wir sagen niemals zu diesen natürlichen Phänomenen Danke oder ganz toll, großartig hast du es gemacht, geben wir keine Credits, weil es einfach determiniert ist, dass es passieren muss, zwangsläufig. Der Mensch, die guten Taten des Menschen hängen von seinem Bewusstsein ab. Das heißt, der Wert des Menschen, seiner Taten, ist verschwindend klein, ist viel kleiner als das, was die Sonne tut und unbedeutend, wenn es nicht aus einem Bewusstsein tut, warum er es macht. Weil sonst ist es ja viel kleiner. Du weißt gar nicht, warum du jetzt irgendwas Besonderes mal ein Gutes getan hast, dann ist es nicht besonders. Weil, wie gesagt, die Sonne macht mehr. Und sie weiß nicht, warum sie es tut. Und du weißt es vielleicht auch nicht. Die Besonderheit im Tun liegt also darin, dass du weißt, warum du das Gute tust. Und dementsprechend sagt Bahá'u'lláh also tatsächlich, dass die Annahme jeder guten Tat eben von der Anerkennung abhängt, also von dem Bewusstsein auch, warum wir etwas tun, was wir tun. Das Bewusstsein dessen, also warum und zu welchem Zweck wir dienen und unsere Taten ausrichten, ist also von essentieller Bedeutung. Das Gleiche ist der guten Taten sowas mit dem geistigen Bewusstsein. Ohne die Anerkennung ist eher so die des Menschen, sagt Abdu'l-Bahá, der in seinem Zimmer aufräumt und für Ordnung sorgt, während das Licht im Zimmer eingeschaltet ist. Und desjenigen, der zwar bemüht ist, Dinge aufzuräumen, und das Aufräumen tut er ja trotzdem, aber er Er sieht halt nichts. Er ist nicht geführt vom Licht. Das Zimmer ist dunkel und er weiß nicht, was er wohin tut, ja. Und dementsprechend ist natürlich geführt durch das Licht das Bewusstsein um die Ordnung vortrefflicher, vollendeter, als das bloße Tun, das keinerlei Ordnung folgt, da, beraubt vom Licht der Erkenntnis, das Bewusstsein um den Ordnungsplan fehlt, der bestimmt ist, Vollkommenheit zu offenbaren. Merkt euch also dieses Beispiel von diesem Zimmer. Beide Parteien tun ja was. Sie räumen auf. Wenn kein Licht im Zimmer ist, gibt es keine Idee von Vollkommenheit, weil es keinen Ordnungsplan gibt, dem man folgen kann. Wenn das Zimmer eingeschaltet ist, dann weißt du unter Umständen, was der Ordnungsplan ist und kannst dann dich bemühen, das zu tun. Aber das ist übrigens auch die. Und wenn das Licht an ist, heißt es ja immer noch nicht, dass du dem Ordnungsplan folgst. Vielleicht tust du es trotzdem nicht. Gehst einfach raus aus dem Zimmer oder liegst einfach da. Das sind dann die Leute, die Bahai geworden sind, aber sich nicht bemühen, ihr Leben entsprechend der Bahai-Energie auszurichten, zu transformieren. Und dementsprechend gibt es nicht nur Bahai und nicht Bahai und dann Taten werden angenommen und nicht angenommen, sondern es gibt zwischen dieser 1 und der 0 als binäre Codes unendliche Stufen. Also wie es halt zwischen 0 und 1 halt unendliche Zahlen gibt. Ja? Und so gibt es natürlich einen Unterschied zwischen dem, der nicht die Bahai-Sache kennt und Gutes tut, dem, der die Bahai-Sache gehört hat, nicht angenommen hat, nicht Gutes tut, ebenso jemand, der Bahai geworden ist, sich bemüht, sehr, sehr, sehr Gutes zu tun und eben jemand, der Bahai geworden ist, nicht so bemüht ist und so weiter. Natürlich ist das nicht alles gleich. Natürlich gibt es da unendliche Qualitätsstufen und dergleichen. Aber was wir festhalten müssen, ist, dass diese beiden Zustände Licht an und Licht aus sind, 1 und 0 und dementsprechend geführt von einem Bewusstsein, warum wir die Taten tun und eben beraubt zu sein von dem Bewusstsein, warum wir sie tun. So, das zu 161, noch zu 162. Vieles haben wir ja schon gehört. In Anknüpfung also an den vorherigen Absatz wird in diesem gewichtigen Abschnitt dann weiter das Prinzip von er tut, was er will, elaboriert. So ist der göttliche Offenbarer frei zu bestimmen, aufzuheben, zu erlassen, was ihm beliebt, da die stattdessen Stufe unermesslich erhaben ist über Gebote, Verbote, geheiligt über Irrtümer oder Versäumnisse. Wie schon gesagt, das, was ich sage, ist eigentlich auch aus dem Lohe Eschlerat, wo Baha'u'llah sagt, wenn die Manifestation erlauben sollte, was bisher verboten war, verbieten sollte, was bisher erlaubt war, Tag Nacht nennen sollte, Nacht Tag, dann muss sich der Mensch dem fügen. Und der Bab hatte sehr häufig in Bezug auf Anerkennung Baha'u'llahs, aber man kann daraus ein allgemeines Regelwerk machen, erklärt, dass er den Gott offenbaren wird, an keine Erwartung der Menschen gebunden ist. Keine Zeitangabe, kein gar nichts, kein Gebot, kein nichts, was er offenbart hat, kann ihm irgendwie ein Maßstab sein. Ja? Und in Fortsetzung daran, im Absatz 163, bevor wir für heute zum Ende kommen, erklärt Baha'u'llah dann den bewussten Glauben an das Prinzip des Er tut, was er will, als den höchsten Reifegrad der Anerkennung, die allerherrlichste Stufe des Glaubens und eben die geistige Ebene vollkommener Standhaftigkeit. Wir können also nicht standhaft sein, wenn das nicht der Nährboden ist, auf dem der Glaube wächst. Der Glaube wie eine Art Samen, der dann aufgeht. Das muss der Boden sein, dieses Prinzip, er tut, was er will. Und das bedeutet also, wir verstehen, der Offenbarer ist also die objektive Wahrheit. Und dementsprechend alles, was sie sagt, ist dann halt eben wahr. Wer zu dieser Erkenntnisstufe emporsteigt, der wird durch keinerlei Zweifel von seiner Liebe und Überzeugung abgebracht werden können, da eben die Hingabe dann an die Manifestation nicht von persönlichen Maßstäben, persönlichen Erwartungen, persönlicher Agenda oder am eigenen Verständnishorizont abhängt, sondern allein darin mündet, dass der Offenbarer an seinem Anspruch gemessen wird. Sollte er von Gott sein, ist alles, was er erklärt, wahr, auch wenn mein beschränkter Verstand es aktuell dann vielleicht noch nicht verstehen kann. Baha'u'llah nennt ja dann auch in diesem Zusammenhang im Buch der Gewissheit das Beispiel von Noah, der etwas versprochen hatte den Menschen und so weiter, den Gläubigen, und es ist dann anders eingetreten oder später eingetreten, nicht eingetreten, und damit wurden dann die Herzen der Menschen geprüft. Es geht also im Endeffekt darum, Freunde, das ist wirklich ein Ding von der heutigen Zeit. Das müssen wir, also heute sehr stark, es gab es ja schon immer, und deswegen hat der Baha'u'llah diese Beispiele ja auch gebracht. Aber das ist so ein interessantes Ding in der heutigen Zeit. Wir machen alle Dinge in der Welt des Seins, ich habe das schon häufig gesagt, als Beispiel, zu Satelliten, die um uns als Mittelpunkt kreisen müssen. Es gibt in der Postmoderne, wo iTunes, iPhone, YouTube und all diese Dinge sehr viel dafür Zeugnis ablegen, auch marketingtechnisch, dass es sehr viel um die Entfaltung des Einzelnen geht, bis zum maximalen Grad. Ich meine, die Entfaltung des Einzelnen ist ja kein verkehrtes Prinzip, ist ja Teil der Bahá'í-Religion. Ja, dass der Einzelne natürlich sich selbst entfalten soll. Aber hat natürlich eine ethische Rahmenbedingung. In der heutigen Gesellschaft ist das permissiv. Ist das, ufert das aus? Ist der Einzelne die Anbetung, also die Selbstver, wie sagt man, die Selbstentfaltung hat eine Art Anbetungscharakter bekommen, ja? Diese Selbstinszenierung durch Social Media und so weiter, was an sich ja auch nicht verkehrt ist, wenn es natürlich gerahmt ist durch Ethik. Aber diese uferlose Selbstinszenierung, was natürlich sehr gut passt in die postmoderne Zeit, das wäre gar nicht möglich gewesen. Natürlich auch wegen der mangelnden technischen Möglichkeiten, aber hätte auch gar nicht gepasst als Nuance in die vergangenen Zeiten. Das ist so ein Ding von heute. Und in so einer Zeit, wo jeder auch behauptet, auch über alles auch, und einfach nur mit einem Profil auf Instagram auch ein Experte für einen Bereich sein zu können, in dieser Zeit ist natürlich auch die Beurteilung von geistiger Wahrheit zu einer Sache geworden von Partikularinteresse und selbst dienlichen Konsumverhalten, ja? Weil das heißt im Endeffekt, Dinge, die nicht mit meinem Lebensmuster übereinstimmen, sind dann per se falsch. Und wenn eine Sache den Anspruch hat, wahr zu sein, dann muss sie meinen Lebensbedingungen auch entsprechen. Dann muss sie meinen Lebensmaßstäben frönen, ja? Das heißt, ich bin das Zentrum und die Wahrheit muss um mich kreisen. Anstatt dass die Wahrheit das Zentrum ist und du dein Lebensmaßstab transformativ, prozesshaft versuchen musst, an der Wahrheit zu orientieren, ja? Und das ist so viel anders heute, als was Baha'u'llah beschreibt. Baha'u'llah sagt ja, Religion ist ja ein Prozess, ein Instrument, um dich in einem Verwirklichungsprozess zu begleiten, dass du die beste Version deiner selbst werden kannst. Heutige Gesellschaft sagt, du musst dich gar nicht verändern. Bleib so, wie du bist. Bleib, wie du bist und einfach die Wahrheit wird sich irgendwie anpassen müssen an dich. Jetzt muss die Kirche sich krumm machen auf einmal und Dinge erlauben, die vorher nicht erlaubt waren und nur damit die Leute zur Kirche kommen und so. Versteht ihr, wie silly, wie lächerlich das geworden ist, wie lächerlich Dinge geworden sind, die ideologisch aus sich heraus einen Anspruch auf Wahrheit haben. Jetzt müssen sie sich verbiegen, damit sie den Menschen entsprechen. Ja? Und so ist es halt tatsächlich halt mit der heutigen Zeit und der Bewertung von Wahrheit geworden. Und das, was Baha'u'llah hier erklärt, geht natürlich radikal daran vorbei. Er sagt ja ganz klar, die Wahrheit musst du ergründen als ein objektives Prinzip. Aber wenn du erkannt hast, dass es die objektive Wahrheit ist, dann musst du zu deinem eigenen Wohl danach bestrebt sein, deine Wahrnehmung von Wahrheit anzupassen. Ja? Und das erfordert natürlich eine gewisse geistige Reife, weil natürlich tut das den Menschen weh, anzunehmen, dass sie bei bestimmten Dingen einfach umdenken müssen. Vor allem in einer Zeit, wo Social Media uns auch die freien Hände lässt, zu beanspruchen und zu behaupten, mit ein paar Hashtags oder so, dass wir richtig liegen in dem, was wir sagen. Ohne weiteres. Ohne Quelle, ohne gar nichts. Einfach kann man einfach irgendwas sagen. Ohne Ausbildung, ohne Expertise, gar nichts. Mit ein paar Followern ist man dann halt tatsächlich ein Experte dann geworden, ja. Und so ist es halt tatsächlich, was halt dann dem Prinzip von selbstständige Suche nach Wahrheit auch entgegenläuft und so weiter und all anderen Dingen, die wir heute dann hier auch gehört haben in diesem Zusammenhang. Aber vor allem bei der Bewertung von Wahrheit. Das darf nicht ein Konsumding sein, Religiosität. Jetzt gibt es so viele Dinge, die ich konsumiere. Wie trete ich auf bestimmte Trends, Modedinge und so weiter? Und Religion ist auch dann einfach nur ein Begleiterscheinungsding in meinem Leben, das konsumiere ich dann einfach. Und wenn es dann übereinstimmt mit dem, wie ich leben will, dann ist es halt gut, dann ist es so halt Teil von meiner Identität. Wenn nicht, dann ist es halt eben falsch. Aber was Baha'u'llah halt sagt, ist im Endeffekt, Religion ist ein Instrument, um dich zu dem zu machen, was du bestimmt bist zu sein. Diese beste Version von dir ist intrinsisch in dir verborgen. Und deswegen ist Religion ein Prinzip, das dich zu einem prozesshaften Denken und Handeln anspornt. Und das schon bedeutet, dass ich mich selbst nicht zum Zentrum der Wirklichkeit machen kann, weil ich selber noch am Werden bin. Und dieses Eingeständnis braucht es auch in der Beurteilung des Anspruchs Baha'u'llahs, ich bin am Werden. Wie kann ich denn jetzt behaupten, dass sich Baha'u'llahs allumfassende Weisheit für über ein Jahrtausend erstreckt, für die Menschheit nachvollzogen habe und dann mir einfach anmaßen, dass es dann, Gott bewahre zum Beispiel, nicht so übereinstimmt mit dem, wie eben der Zeitgeist sein sollte oder so. Das heißt, um das nachzuvollziehen, braucht es eine gewisse Demut, eine gewisse. Deswegen beschreibt der Baha'u'llah im Kitab Iran, mehr als dass er Argumente formuliert, formuliert er ja geistige Kapazitäten, Eigenschaften, die du erstmal brauchst, um überhaupt in einen Diskurs über die Wahrheit treten zu können. Wenn diese Demut gegenüber der Größe der Wahrheit fehlt, dann bist du sowieso gar nicht empfänglich für alle anderen Argumente und alle anderen Zeichen der Wahrheit, ja? Und deswegen ist dann dieses, oh mein Freund, oh mein Bruder, fängt sie an. Und dann führt Baha'u'llah 1,5 Seiten aus, welche charakterlichen Eigenschaften es bedarf, um überhaupt in einen Zustand versetzt zu werden zu können, die Wahrheit erschauen zu dürfen, ja? Und ja, äußerst bedeutsam in diesem geheiligten Abschnitt an 163 ist auch der letzte Satz dann nochmal, jetzt abschließend für unsere Vertiefung. Jener Teil besagt zum einen, dass jeder Bote und jedes heilige Buch erschienen ist, um den Geschöpfen, jede Manifestation, eben zur eigene absolute und unbedingte Souveränität Gottes zu offenbaren, dass außer ihnen kein Wesen die Vollmacht hat, zu bestimmen, was ihm beliebt. Aber darüber hinaus jedoch besagt dieser Schlusssatz in dem Paragraph des Kitab ar-Raqs spezifisch, dass alle göttlichen Boten seit jeher herabgesandt wurden, um diesen Tag vorzubereiten, an dem seine Heiligkeit Baha'u'llah die Menschheit mit seiner höchsten Stufe der Göttlichkeit vertraut machen sollte. Was seit Gedenken nicht erschienen ist oder gar überhaupt nicht zu begreifen war, ist an diesem Tag offenbart geworden, die Stufe des wahrlich Ich bin Gott. Soweit dazu. Wenn es noch Gedanken gibt, können wir die vielleicht noch kurz austauschen. Ansonsten, glaube ich, haben wir heute sehr viel gehört. Deswegen ist es mit Sicherheit auch okay, wenn wir bisschen früher vielleicht Schluss machen.
Ich hätte gern so eine Taschenversion von dir. So zum Mitnehmen für solche Situationen.
Sehr sweet von dir, wenn du das sagst. Aber ich meine, ja, ich meine, wenn man ein bisschen so über die Abschnitte von Kitab ar-Raqs in diesem Sinne nochmal für sich reflektiert, dann hat man mit Sicherheit alles Werkzeug, das man braucht, um eben ja diese unverwechselbaren Gespräche führen zu können und auch eben eine Inspiration für seine Mitmenschen zu sein. Und ja, mit Sicherheit liegt das alles in dir selbst, Elke. Aber vielen Dank, dass du das sagst.
Das Problem ist, diese selbsternannten Sonnen auf Social Media, die ja auch im echten Leben rumspazieren, das ist ja nicht nur auf Social Media. Ich bin auf den Kanälen gar nicht, aber ich begegne oft genug Menschen, die auch die Wahrheit für sich gepachtet zu haben glauben. Und die sind so schnell im Verbreiten dieser Pseudo-Wahrheiten, dass du da mit vernünftigen Sätzen, was also. Ne? Mit vernünftigen Sätzen auf der Basis des Bahá'í-Glaubens kommst du da gar nicht hinterher. Das ist so, ich meine, du kannst jetzt Gott sei Dank sehr schnell sprechen, du bist mit Sicherheit schneller als alle anderen. Aber das Tempo, was dieses Social-Media-Menschen, was die vorlegen, das ist einfach so enorm. Das ist
Ja, Elke, tatsächlich, es ist, also in der heutigen Zeit, ich meine, viele Botschaften von Universal aus der Gerechtigkeit oder dergleichen gingen ja schon so ein bisschen mal in die Richtung, auch wo es darum ging, politische Statements, die man im Internet verbreitet oder wenn man sich dazu äußert oder wenn man das liked oder irgendwie Stellung bezieht und so, da ging es halt um diese politischen Dinge, aber es war mehr als das, das war der Anlass, aber es ging halt generell um so einen bewussten Umgang mit Social Media als Plattform und Statements und so, die man jetzt da macht oder so weiter, ja. Es ist eine komplexe Angelegenheit und die wird natürlich jetzt auch immer komplexer im Laufe der Zeit und deswegen, als Baha'i imstande zu sein, natürlich dann irgendwie Stellung zu beziehen zu Dingen auf eine Art und Weise, wie sie halt im Endeffekt dann auch überzeugend ist und gleichzeitig keine Missverständnisse zulässt, aber gleichzeitig natürlich auch Leute auch anzieht und auch von vielleicht anderen Pseudo-Wahrheiten etwas mehr befreit und auch die Menschen auch befähigt, auch im Endeffekt, das ist ja das Allerwichtigste, im Endeffekt auch befähigt, dann ein richtiges Urteil sprechen zu können über das, was sie hören und wahrnehmen oder dergleichen. Das ist eine große Schwierigkeit und Sachen wie ISGP mit Social Discourse und so für die Jugendlichen hat ja damit zu tun. Also es ist ja, um das so irgendwie zu schärfen. Gleichzeitig dieses ganzen Dinge, dass man so übt, Lehrgespräche zu führen, unverwechselbare Gespräche zu führen, dass man ermutigt ist, auch mehr in den Schriften zu lesen, was man mehr ermutigen muss, natürlich institutionell, das ist, dass die Freunde sich auch mehr für Vertiefungen treffen und das auch wirklich zum Gegenstand von gemeinsamen Lernen machen, wie man, jetzt nicht, wie man auf Social Media redet, aber ich meine, wie man generell über Themen redet, über einen Wahrheitsdiskurs führt und so weiter, sich einfach mehr vertieft mit Dingen, zu denen Baha'u'llah Stellung bezogen hat in seinen Schriften, die er schon also schon proreaktiv auf die von der Zukunft schon vorweggenommen hatte, Themen, die halt gesellschaftlich relevant wären. Das ist halt alles die Aufgabe eines Baha'i. Das ist halt das, was wir machen müssen. Und du hast recht, die heutige Gesellschaft wird in dieser Hinsicht immer komplexer. Und es erfordert auch immer mehr Geduld natürlich von uns ab, weil ich weiß, es ist schwer, wenn man auch Sachen lesen muss und dann ist man selber auch nicht in der Lage gerade, da so reinzugehen oder da reinzuspringen oder so irgendwie auch was zu sagen. Und so weiter. Also vor allem, wenn natürlich die Baha'i-Sache verunglimpft wird, aber dann sind auch andere Dinge, ja? Einfach andere Dinge, die einen sehr toxischen Vibe haben, die nicht der Wahrheit entsprechen, die vielleicht unsere Mitmenschen wegführen von einem Denken, was wir als Baha'i, als das neue Denken bezeichnen würden oder dergleichen. Sehr schwer. Man sieht da so YouTube-Videos, man kann das nicht kommentieren oder wenn man kommentiert, bleibt es ungehört. Man kann dazu nicht Stellung beziehen und dann sind das so falsche Sachen oder so weiter. Also es ist sehr schwer. Es erfordert sehr viel Geduld ab und natürlich von uns auch sehr viel mehr Engagement, dass wir irgendwie die richtigen Kanäle, und das Beste dafür ist halt letzten Endes auch natürlich die zwischenmenschliche Begegnung, dass wir die besten Kanäle finden, um eben ja, durch die Macht der Sprache die Städte und Länder zu fördern und die Menschenherzen zu erbauen. Ja, geschätzte Freunde, vielen Dank für eure Geduld heute. Ja, wir haben vier Abschnitte gemacht, was auch ungewöhnlich ist für unsere
Vielen Dank,
sonntags.
Schaffner, und
Sehr, sehr
alles
gerne.
Gute.
Ich sende euch viel Liebe und hoffe, dass wir uns dann nächsten Sonntag wieder treffen dürfen. Und wie gesagt, es fehlt nicht mehr viel, bis unsere Vertiefung dann zum Kitabach das abgeschlossen ist. Aber Dankeschön. Ich hoffe, es war
Bisschen
eine
haben wir noch, ja.
ertragreiche Sitzung heute.
Herzlichen Dank.